Ja, sei gegrüßt, Roman. Ich freue mich, dass ich dich nochmal interviewen kann. Hallo.
Devasito. Schön, 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 dass wir uns begegnet sind. Ich freue mich total. Ja, schieß los.
Ja, also das Interview machen wir über Internet. Ich bin auf Gomera, du bist in Berlin, aber das funktioniert ja. Du kommst zu den Non-Dualitäts-Austauschtagen im Juni nach Brixen, nach Südtirol. Und ja, dazu möchte ich dich jetzt interviewen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Die erste ist, was hat dich bewogen, die Einladung zu den Non-Dualität-Austauschtagen im Juni in Brixen anzunehmen?
Also, das ist eigentlich sehr organisch gewesen alles. Dadurch, dass ich dieses Forum Erleuchtung, den Kongress der spirituellen aufgewachten Lehrer organisiere, haben wir uns ja kennengelernt und auch die Martina Gallmetzer war ja da. Und es war von Anfang an eine Herzensbegegnung. Und da war jetzt kein Gedanke da, das war irgendwie klar. Also wir selber haben ja auch Lehrertreffen, zwei bisher organisiert. Und das ist was unglaublich Wertvolles. Auch so in so einer kleineren Gruppe zusammenzukommen. Das hat nochmal eine ganz andere Ausrichtung, als jetzt, wenn dann 40 Lehrer vor einem großen Publikum zusammensitzen. Da geht es um andere Phänomene, glaube ich. Und ich finde das halt unglaublich wichtig, dass es einen Austausch gibt und dass Freundschaften entstehen, diese Einzelkämpfer-Gewohnheit, aus der ja, das Ich kommt, das ist halt immer wieder doch sehr stark. Und zumal auch diese ganzen sogenannten Marktmechanismen, die es ja gibt, in denen auch spirituelle Lehrer stecken, oft eher so Tendenzen unterstützen, also Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten und nicht den Fokus auf das Gemeinsame zu legen, beispielsweise. Oder man entdeckt schon auch oft konkurrenzähnliche Geschichten oder es gibt so ein Ringen um richtig und falsch oder weiter sein als andere, und das sind Kategorien, die aus der Abgetrenntheit stammen und aber doch immer wieder sehr mächtig sind, ob aufgewacht oder nicht, und das ist so meine Beobachtung, und deshalb ist es sehr, sehr wichtig und hilfreich, sich zu begegnen, diese Herzensenergie, die Resonanz oder dieses sich erkennen sozusagen über das Herz direkter zu erleben, mehr zu realisieren. Und dazu sind solche Treffen sehr, sehr hilfreich. Also ich finde das sehr, sehr toll, dass ihr das initiiert.
Ja, es hat sich einfach so ergeben. Die Idee war bei der Martina schon länger da und wir hatten schon mehrmals drüber gesprochen, aber dann auf einmal war es da, jetzt machen wir es doch, dann machen wir es doch einfach. Ne? Mhm. Gehen wir es doch einfach an. Und genau. Dann ist es ja auch geflossen. Ne? Es haben ja etliche Lehrer zugesagt, eben auch Lehrer, auf die es uns sehr ankam. Und ja, und dann wird sich zeigen, was dann passiert.
Ja, es sind so viele unterschiedliche Menschen, die auch natürlich ganz verschiedene Qualitäten entwickelt haben und verschiedene Einsichten haben. Und sich da auszutauschen kann auf der einen Seite, ich sag mal, Fehleinschätzungen aufdecken, aber nicht in dem Sinne, dass der eine dem anderen sagt, wo es lang geht, sondern eher in dem Sinne, dass es einmal leichter zu überprüfen, an welcher Stelle bin ich vielleicht doch eher in einer Vorstellung oder in einem Konzept verhaftet. Also das muss jeder für sich herausfinden. Ne? Oder an welcher Stelle folge ich wirklich dem Strom, dem energetischen, dieser Entfaltung und Verfeinerung der Wahrnehmung. Ja? Oder manche sagen dazu auch der Verfeinerung oder Entfaltung des Seelenplans. Ja? Das hängt, glaube ich, sehr eng miteinander zusammen.
Du hast eben die Herzensenergie erwähnt. Für die Herzensenergie scheint es dann eben doch wichtig sein, sich auch räumlich zu begegnen, oder?
Nein. Im Prinzip nicht. Die Herzensenergie hängt nur davon ab, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte. Und wenn ich aber natürlich ein Gegenüber habe, was ich auch visuell, also optisch und akustisch sehe und anfasse oder so, dann ist der Fokus auch dadurch bestimmt. Und die Aufmerksamkeit fließt natürlich viel eher dahin, als wenn ich gerade, was sehe ich, mit den Kindern oder so beschäftigt bin, dann denke ich nicht an dich, sondern eher daran, dass meine Tochter ihre Abitur schafft oder sowas. Ja? Also, aber wenn du mir gegenüberstehst, dann denke ich an dich. Daran liegt es. Dass man den Fokus, die Aufmerksamkeit ausrichtet.
Okay. Was verstehst du unter Non-Dualität?
Non-Dualität das ist dieser Bereich, also bestenfalls ist es der Bereich, wo erkannt wird, dass die reine Bewusstheit, also dieses Rausfallen aus der Wahrnehmung, oder nur noch Bewusstsein oder Bewusstheit, finde ich das bessere Wort, übrig bleibt. Also einfach, weil es jenseits von Sein und Nichtsein ist, was ich auch als Leerheit bezeichne. Dass das identisch ist mit der Form. Also diese Identität von Form, von Leerheit und Fülle. Ja? Das ist Non-Dualität. Also wo die Form nicht ausgeschlossen wird, also die Welt, in der wir leben, das gibt ja diese Ausrichtung auf das reine Bewusstsein oder Bewusstheit und dann habe ich ja keine Welt sozusagen, erfahre ich die nicht. Und wenn ich die Leerheit nicht realisiere, dann habe ich Dualität. Und die Non-Dualität bedeutet die Gleichzeitigkeit, also in der Bewusstheit von Leerheit und Fülle. So würde ich das beschreiben.
Nächste Frage. Wie ist es möglich, sich über etwas auszutauschen, was in seiner Essenz nicht in Worte zu fassen ist?
Also wenn wir in dieser Non-Dualität gewahr sind, dann kommt alles direkt aus der Quelle. Aus dieser Non-Dualität. Und das beschreibt sich sozusagen selber. Es ist nur oft die Vorstellung da, dass man das dann quasi aus dem Augenblick, aus der Situation herausnehmen kann, und dann wird halt schnell ein Konzept, wenn man so will, draus. Das kann dann in anderen Situationen passen, aber ist schwer übertragbar. Ja, aber in dem Moment merkst du, dass es nicht beliebig ist, sondern genau eindeutig. Selbst wenn quasi dein Gesprächspartner scheinbar das Gegenteil vertritt. Das ist ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Nämlich, dass wir erfahren in solchen Zusammenkünften, dass in Wahrhaftigkeit, also dass sich die Wahrheit nicht eindeutig zeigt, sondern in der Vielheit sozusagen, die sich auf der logischen Ebene widersprechen. Und dass diese Spannung, die quasi der Mind empfindet dabei, wenn du quasi aus dieser individuellen Perspektive in eine Feldperspektive gehst, als Kraft und Lebendigkeit empfunden wird. Und das ist das Phänomen, was wir auf diesen Treffen beobachten. Hat das jetzt die Frage berührt, die du gestellt hast?
Aber die Essenz selber, die kann man doch nicht in Worte fassen. Ne? Da würdest du mir doch übereinstimmen, oder?
Ja und nein. Also auf der einen Seite kannst du sie nicht beschreiben als etwas, was quasi wie ein Ding, weil es ist kein Ding. Aber sie zeigt sich halt in dem Moment. Und schon auch vollständig. Ja, in jedem Moment. Das ist ja genau das Verrückte. Und wie gesagt, wenn du es aus dem Moment versuchst zu transportieren, dann wird es verhältnismäßig schal. Also, vielleicht liegt es an dieser Vorstellung, die wir von Beschreiben haben. Ich sag mal so, sie ist eher erlebbar. Und die Worte sind ein sich zeigen dieses Moments, also dieser Quelle. Und dieses Zeigen ist schon vollständig in dem Moment.
Ja, das Zeigen und Erleben kann vollständig sein, aber die Worte können nur darauf hinweisen. Ne? Also ich kann es nicht wirklich in Worten beschreiben und kann es auch nicht in den Worten transportieren. Also es kann sich selber transportieren, obwohl Worte fließen, aber die Worte sind nicht das Medium, oder die Worte sind auch nur Teil des Ganzen, dessen, was erlebt wird.
Ja, das stimmt auf der einen Seite, wenn du es aus der Dualität beschreibst. Ja? Wenn du es aber dir klar machst, dass die Worte auch identisch sind, ja, mit der Quelle. Also, dass es eigentlich nur ein Trick des Minds ist, also das abzutrennen, so eine Hierarchie einzuziehen und so. Aus der Non-Dualität wird das anders erfahren. Da ist das wirklich das Gleiche.
Die Worte sind die gleiche Essenz, wie alles ist, ja. Weil es nichts Getrenntes gibt.
Und so würde ich es sagen, ja.
Kann Leben aus der Non-Dualität heraus gelernt werden?
Abgesehen davon, dass natürlich Leben nicht in dem Sinne gelernt wird, sondern es passiert, zielt, glaube ich, deine Frage darauf ab, was kann ich tun, um diese bewusste Erfahrung der Non-Dualität zu machen. Und das, was man tun kann, ist halt zu sehen, an welcher Stelle stehe ich dieser Non-Dualität, also der Erfahrung des, der Non-Dualität, dieser Wirklichkeit im Weg, in dem ich beurteile, harder und so weiter. Also wo ist die Hingabe nicht hundertprozentig? Und irgendwas scheint da immer zu sein. Also und das kann man natürlich schon lernen, indem man viele verschiedene Methoden gibt es da. Also eigentlich haben sie fast, ich vermute sogar immer was damit zu tun, dass man lernt, die aufmerksam auszurichten. Es gibt Methoden, wo man lernt, die Aufmerksamkeit auf die Gefühle oder die Energien auszurichten. Und dann gibt es ganz andere, wo man die Fokussierung auf die Gedanken hat und ja, mit unterschiedlichen Effekten, da kann man dann kausale Zusammenhänge ablesen. Jedenfalls hat all dieses eins gemeinsam, wenn man anscheinend, wenn man die Haltung entwickelt, dass die Wahrheit einem wichtiger ist, als dass es einem gut geht. Und das mit einer großen Ernsthaftigkeit verfolgt. Dass es einem völlig egal wird, was rauskommt. Also, dass es nur darum geht, zu erfahren, was geschieht. Wenn das Einzige ist, was man möchte, dann gibt es scheinbar einen Punkt, wo plötzlich absoluter Kontrollverlust geschieht. Und dieser Kontrollverlust wird oft empfunden, glaube ich, als etwas, wo eine höhere Intelligenz die Kontrolle übernimmt und manchmal wird es auch als Gnade bezeichnet. Und diese Gnade ja, die führt einen entweder in diesen Bereich, wo man aus der Wahrnehmung rausfällt und die reine Bewusstheit, also oder Leerheit erfährt, oder sie führt einen in die Gotteserfahrung oder in die Non-Dualität, also wobei das sozusagen gleichzeitig auftaucht. Das ist sehr unterschiedlich. Vielleicht hat das was mit tieferen Wünschen zu tun, das weiß man nicht genau, glaube ich. Aber diese Entwicklung der Radikalität und Ernsthaftigkeit scheint wichtig zu sein. Und dann haben wir auch einen Punkt, wo man selbst dieses Wollen aufgibt. Und das scheint, also in diesem Moment übernimmt dann eine höhere Intelligenz. Das sind oft so Momente der Erschöpfung in der Kontemplation oder sogenannte Zufälle oder Schrecksekunden oder so, wo auf einmal so ein Loslassen passiert. Und ich meine, man kennt das zum Teil auch aus dem Alltag, also wenn man schöpferische Prozesse eingeht, dann, also ich komme selber aus der Kunst, Bilder malen, und ein gutes Bild entsteht immer in dem Moment, wo auf einmal so eine Selbstvergessenheit die Führung übernimmt. Und da passiert etwas, was weit über das hinausgeht, was ich mir vorstellen kann. Also nur in dieser Kontemplation, aber auch in anderen Momenten, man weiß nicht genau, wie das funktioniert, ist es viel radikaler und erfasst sozusagen die Identifikation mit der Ichhaftigkeit.
Würde dir etwas fehlen, wenn du nicht die Rolle und Funktion eines spirituellen Lehrers einnehmen könntest?
Kann sein. Also ich genieße das schon sehr, durch diese Kongressorganisation mit so viel unglaublich schönen, ernsthaften und tiefen Menschen zu sein. Und stelle natürlich fest, dass ich, also ich bin ja auch schon als Künstler seit vielen Jahren unterwegs, also 30 Jahre bestimmt. Und auch da bewege ich mich natürlich in Kreisen, die sich unterscheiden von den Menschen, die so einen normalen Bauarbeiterjob oder ich weiß nicht, solche alltäglichen Leben führen. Und in der Welt, in der ich lebe, umgebe ich mich schon mit Menschen, die immer eher nach Wahrhaftigkeit sich ausrichten. In der Kunst, aber auch in der Spiritualität. Und wenn ich da quasi raus wäre, das wäre nochmal eine Herausforderung, glaube ich. Also, klar, ich jobbe dann manchmal und habe da dann zum Beispiel beim Möbeltragen auch so Jobs, also Chefs, die dann, ich sag mal so, normal sind. Und da sehe ich schon auch eine Spiritualität, die sehr natürlich ist. Und diese Herzensbegegnungen sind auch da. Und also es gibt diesen Bereich auch. Aber er läuft weitgehend ganz unbewusst ab und er wird natürlich auch so gut wie nie thematisiert. Und das macht mir schon Spaß, auch mich auszutauschen über spirituelle Themen. Und die Lehrerfunktion jetzt, also zurzeit gebe ich keinen Satzang mehr. Aber das habe ich viele Jahre getan und das war eine wichtige Entwicklung, wo ich aber dann irgendwann auch gemerkt habe, dass ich da so in eine identitätsbildende Rolle reinkomme und wo auch die Menschen, die zu mir gekommen sind, ein Stück ihrer Verantwortung für ihr Leben abgegeben haben. Und dann nach einigen Jahren habe ich ihnen nur noch die eine Aufgabe mitgegeben, ein halbes Jahr keinen anderen spirituellen Lehrer zu besuchen und kein spirituelles Buch zu lesen, sondern wirklich alles, was sie gelernt haben, anzuwenden. Und dadurch ist großes Wachstum geschehen. Und für mich selber war es Zeit, um ja, so ein bisschen von dem Thron, der da so entstanden ist, auch runterzusteigen. Das war sehr gut. Und jetzt zum Beispiel bin ich wieder an einer anderen Stelle, wo es darum geht, nochmal anders in die gebende Rolle sozusagen zu gehen. Also diese Ausbildung aufzubauen, also die Arbeit, die wir im Kongress sehen, also wie Felder funktionieren, die vielen verschiedenen Ansätze rund um das Phänomen Erleuchtung zusammenzutragen und auch also für Menschen anzubieten, die jetzt um das Aufwachen herum, also entweder so an der Schwelle stehen oder so in dieser berühmten langen Nacht der Seele stecken, also so eine Art Weiterbildung anzubieten. Das bietet sich gerade bei uns an und wir werden mal sehen, ob da Interesse besteht. Da wäre wieder so eine Art Lehrerfunktion da. Aber es geschieht nicht aus einer Motivation heraus, sondern eher aus einer Art inneren Notwendigkeit, die aus dem Prozess, aus den Dingen heraus entstehen, wo ich merke, wo ich auch einen inneren Wachstum also in mir spüre, ein Potenzial. Also so von meinen Lustimpulsen her und so bin ich eigentlich eher ein sehr, sehr träger und fauler Mensch und will einfach nur meine Ruhe haben und ja, so schöne Sachen machen, Bücher lesen, spazieren gehen, malen, mich mit der Familie beschäftigen. So. Also da weiß ich nicht, ob jetzt die Lehrtätigkeit meine erste Wahl wäre, eher nicht. Aber ich merke, dass das im Augenblick wieder ansteht, in die Richtung zu gehen.
Die nächste Frage bezieht sich auch auf die Lehrtätigkeit. Hast im Moment nicht so, aber ich stelle jetzt trotzdem mal. Inwieweit ist deine individuelle Art, spiritueller Lehrer zu sein, von deiner Geschichte geprägt?
Also, zur Geschichte kann ich sagen, dass mein Vater als Lehrer unterwegs war, also an der Berufsfachschule, kein spiritueller Lehrer, also als Fotograf und Grafiker. Das hat, glaube ich, schon ein bisschen Einfluss gehabt. Also so vom sozialen Milieu her. Also, dass ich so auch vielleicht eher so ein intellektueller Typ geworden bin. Und ich habe dann auch angefangen, Lehramt zu studieren, Physik und Kunst. Das hat viel beigetragen, auch in, was das methodische Vorgehen betrifft. Also in der Physik habe ich gelernt, sehr genau zu schauen, Problemanalysen sozusagen zu machen. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt. Also auch diese Präzision irgendwie zu entwickeln. Also wo ich oft so zum Beispiel im spirituellen Bereich denke, Mensch, man kann doch mehr sagen, als man erstmal denkt. Also zu den Dingen. Also es ist nicht alles nur eins und leer, also dann lässt sich schon ein bisschen mehr beschreiben. Also dieses genaue Hingucken ist, glaube ich, gut und wichtig. Und über die Kunst habe ich halt gelernt, sehr experimentell und undogmatisch immer wieder überraschende Blickwinkel einzunehmen. Das hilft mir auch in der therapeutisch-spirituellen Arbeit, also wo der Verstand ja nicht nur ein Gegner oder so ist, sondern der ist ja auch ein Instrument, der einen unterstützt. Und der ist schon beeinflusst bei mir, ja, generell wahrscheinlich durch die Sozialisation. Also was hat man an Fähigkeiten entwickelt? Und das sieht man auch zum Beispiel auf dem Kongress, dass es ganz, ganz unterschiedlich ist und dass da sehr unterschiedliche Themenschwerpunkte daraus entstehen und auch methodisch ganz unterschiedliche Vorgänge, also oder Vorgehensweisen entwickelt werden. Ja.
Erwachen und glücklich sein, besteht zwischen beiden Phänomenen ein Zusammenhang? Konkret kann man erwacht ein glückliches Leben führen, unerwacht ein glückliches Leben führen und erwacht ein unglückliches Leben?
Ich vermute schon, ja. Also es ist jetzt erstmal natürlich ein bisschen eine Definitionsfrage, was Erwachen, was man darunter versteht. Ich benutze es in der Regel als dieses Herausfallen aus der Wahrnehmung, was ich vorhin beschrieben habe, also wo diese reine Bewusstheit realisiert wird. Aber bei vielen anderen wird das ganz anders beschrieben, also dass das Aufwachen zum Beispiel eher den Aspekt der Selbsterkenntnis hat, dass man sich selber sieht. Also oder es sind manchmal auch extreme Gotteserfahrungen, die als Erwachen gelten. Ich glaube, wichtig scheint mir zu sein, dass es so diesen Punkt gibt, dass Erwachen damit einhergeht, dass man die Identifikation mit der Ichhaftigkeit und auch mit dem Körper beispielsweise auflöst. Das kommt dann vielleicht irgendwann wieder, weil die Informationen in den Zellen noch alle sitzen und die Gewohnheiten stark sind, karmische Belastung oder Themen. Aber es wird dann nicht mehr geglaubt. Und selbst das passiert dann manchmal, dass es, wenn das dann jahrelang quasi finster wird, weil die ganzen Muster viel stärker als vorher hochkommen, dass es sogar wieder geglaubt wird. Und deshalb wird es ja auch die dunkle Nacht oder lange Nacht der Seele genannt, weil es so unglaublich quälend sein kann bei vielen Menschen. Was war die Frage nochmal?
Die Frage ist nach dem Zusammenhang zwischen Erwachen und Glücklichsein.
Ja, also es gibt Menschen, die sozusagen in dieser Dunkelheit auch stecken bleiben, weil sie das vergessen, beispielsweise das Aufwachen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, dann sind sie nicht richtig aufgewacht und so. Das ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Das ist eine Definitionsfrage, aber dieses Phänomen gibt es ganz oft. Und das ist auch überhaupt nicht gleich verteilt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen ist es kein großes Ding und bei anderen hängt da sehr viel mit dran und so. Es scheint auch unterschiedliche Ebenen des Aufwachens zu geben und einfach schon, weil, also was am offensichtlichsten ist, ist Körper, Seele, Geist, ne? Was oft mit Aufwachen zusammen, also verbunden wird, ist diese auf der geistigen Ebene das Aufwachen, dass die Leerheit erkannt wird, also sowas wie Klarheit entsteht. Und andere wieder sehen in erster Linie erleben das so quasi, dass zuerst der Körper aufwacht, also über oft schwere Krankheiten, also so körperliche Leidenswege. Und da steht dann der energetische Aspekt im Vordergrund. Nicht der Aspekt der Klarheit, sondern eher der Aspekt der Fülle. Also das kommt dann eher aus der Gotteserfahrung sozusagen. Und haben ganz andere Konsequenzen im Sinne von heilen wollen. Während die, die in der Leerheit landen, eher den Weg gehen, zu sagen, nein, das ist ja alles eh leer, ein Traum und existiert nicht. Also Heilung ist nicht so wichtig. Also da entstehen unterschiedliche Gewichtungen. Und je nachdem, auch das hängt auch vom Umfeld vielleicht ab, ja, ob man quasi unterstützt wird durch sein Umfeld, also wie schnell das geht, oder ob man, es gibt sicher Menschen, die auch da dann drin bleiben und das richtig, ich weiß gar nicht, wer war das nochmal, Susan Seagal oder irgendjemand hatte beschrieben, dass er an der Bushaltestelle aufgewacht ist und dann ewig lange rumgerannt ist, weil das Umfeld nicht wusste, worum es geht. Und sie steckte da quasi, hatte das Gefühl, wie in einer Krankheit zu stecken. Also wie so eine Abspaltung. Und diesen Effekt gibt es schon oft. Und da kann man sehr unglücklich sein. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Menschen, die machen sich überhaupt keine Gedanken über jetzt sagen wir mal zumindest nicht übers Aufwachen oder Erleuchtung. Die leben einfach ein ehrliches Leben, in der Partnerschaft entwickeln die sich, also da gibt die, passiert diese Herzensöffnung einfach so im Alltag oder sie sind vielleicht auch nicht schwer traumatisiert oder gerade deshalb, also ganz unterschiedlich. Dieses große Herz, ja. Und da, die erleben ihr Leben schon als sehr glücklich. Vielleicht haben die nicht die tiefen Einsichten, aber sie sind dann auch oft nicht so getrieben. Ja, also bei vielen spirituellen Lehrern ist mein Eindruck, dass da ein großer Leidensweg quasi ist. Und eine lange Zeit der Suche stattgefunden hat. Aus der Vorstellung heraus, dass es ja noch was anderes geben muss. Sowas wie eine Erlösung oder Lösung. Und das ist erstmal nicht glücklich, würde ich sagen. Ja. Und jemand, der glücklich ist, der sucht erstmal nicht. Und dann ist es erstmal so, glaube ich, dass die Menschen, die dann aufwachen, das als eine Befreiung, Erlösung erleben. Also die natürlich viel mehr Glück zu tun hat. Und wenn dann so eine, diese dunkle Nacht der Seele passiert, durchaus auch sehr leiden, weil sie da wieder hin wollen. Und das ist genau die Falle. Wenn man da wieder hin will, dann stabilisiert sich das anscheinend. Und beispielsweise methodisch gesehen eine andere Haltung wäre zu sagen, ich bin so dankbar, dass ich es überhaupt einmal erlebt habe. Ja? Und dann entspannt sich oft alles wieder und die dunkle Nacht hört auf. Und solche Tricks, sage ich mal, sind schon ganz, ganz gut. Also wenn sie aus dem Umfeld dann zur Verfügung stehen, beispielsweise durch einen spirituellen Lehrer oder vielleicht auch durch so eine Ausbildungssituation, wie wir sie jetzt planen. Also Leiden ist etwas, was im Prinzip überall geschehen kann oder natürlich auch das oft das große Potenzial ist, um sich der blinden Flecken bewusst zu werden und sie sozusagen ins Licht zu heben. Also, das sind ja Widerstände. Und die sind gar nicht unbedingt jetzt immer individuell. Wir leben ja alle in morphogenetischen oder kollektiven Feldern. Letztendlich müssen wir alles mitnehmen. Ja. Wir sind keine abgetrennten Wesen.
Kommt es vor, dass du dich schon mal von Menschen, die zu dir kommen, also ich in deinem Fall nehme ich nicht an, dass du sie Schüler nennst, unter- oder überfordert fühlst?
Also unterfordert. Ich denke, ich kenne beides. Und ich merke dann natürlich sehr schnell, dass das dann Themen sind, die ich selber habe. Also, weil ich da in so ein Vergleichen rutsche, wie soll das sein, und einfach in dem Moment nicht richtig da bin. Also unterfordert heißt ja sowas wie Langeweile. Also da müsste noch was kommen. Das ist so eine kleine Gemeinheit, die immer wieder irgendwo lauert. Und die Überforderung, die gibt es natürlich auch. Es gibt Menschen, die drücken bei mir die Knöpfe. Also die mich auch total nerven können. Und da weiß ich, okay, hier bin ich an die Grenzen meiner Kompetenz gestoßen, oder auch da findet einfach keine richtige Herzensöffnung statt. Das gibt es natürlich. Also, und da ist es für mich nicht hilfreich zu sehen, also so einen Anspruch vor mir herzutragen und zu sagen, ich muss jetzt alle lieben. Also, dann passiert bei mir so ein bisschen sowas wie eine Abspaltung, dann bin ich nicht mehr wirklich da. Und es ist besser, mir zuzugestehen, dass ich als menschliches Wesen halt diese dieses Nicht-Heilig-Sein mal auch verkörper. Ja. Und wenn ich das annehme und akzeptieren kann, dann entspannt sich vieles und dann passiert erst die Herzensöffnung. Ja, also das ist so, wie sich blinde Flecken dann zeigen und auch integriert werden.
Ja, kann aber dann vielleicht auch zur Trennung führen, also oder zum Ende der Zusammenarbeit oder wie man es nennt.
Ja, also ich glaube, das sind oft dann vorübergehende räumliche Trennungen. Also es muss nicht sein, dass man quasi für immer auseinander geht. Also es scheint ja auch also es gibt ja nicht sowas wie ein Muss, dass man jetzt immer mit den gleichen Menschen sein ganzes Leben verbringen muss oder sich quasi dann auch wirklich verantwortlich fühlt, sozusagen, für Menschen, die einfach immer getrieben bleiben beispielsweise und sich darin eingerichtet haben. Also da merke ich, da habe ich in dem Sinne nicht wirklich ein Interesse, sondern wenn da eine Ehrlichkeit, eine Ernsthaftigkeit da ist, das zieht mich eher an. Also egal, wie jemand ist, aber wenn ich dieses Feuer spüren kann, Also, ja, sonst. Sonst werde ich so zum Entertainer. Also ich habe eher Freude daran, mit Menschen zu arbeiten, die auch Interesse an ihrem Leben haben, also an ihrer Entwicklung. Das macht mir Spaß.
Wenn du dich selber als 20-Jährigen vorstellst, was würdest du dem 20-jährigen Roman aus heutiger Sicht raten, anders, also besser zu machen?
Ich glaube, also ich habe mal sehr, sehr groß Karriere gemacht als Künstler und ich glaube, ich würde eben sagen, leg ein bisschen Geld zurück. Das ist so das Erste, was mir einfällt. Ich habe halt immer alles irgendwie ausgegeben und ansonsten war das eine wichtige Zeit. Also ich fand das alles, das Leben war so toll. Vielleicht der gesundheitliche Teil noch. Ich habe etwas einen recht lieblosen Umgang mit meinem Körper gehabt, lange Zeit. Also sehr exzessiv, teilweise mit Drogen und so weiter. Und das ist nicht gut. Also da würde ich schon sagen, das bringt nichts. Und da ist auch so ein nachhaltiger Schaden entstanden, der unnötig ist. Also wo es einfach keinen kein liebevoller Umgang mit mir selber war. Aber ich hätte es früher gar nicht verstanden. Ja? Also deshalb weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist alles sehr, sehr effizient, wenn man so will, gelaufen.
Okay. Hat die Menschheit insgesamt momentan ein Problem, beispielsweise Überbevölkerung, Umweltzerstörung, Gier nach Reichtum, Kriegsgelüste, Festhalten an überholten Strukturen?
Also es klingt ja ein bisschen wie eine rhetorische Frage. Ich würde schon natürlich sagen, dass, also besonders erschütternd finde ich immer wieder diese Skrupellosigkeit der Hochfinanz, also die ja ganz entscheidend in den USA sitzt und auch im Rest der Welt, insbesondere Europa und auch natürlich Deutschland, instrumentalisiert, um alles an sich zu reißen und da völlig über Leichen zu gehen. Also, und dem fällt alles zum Opfer sozusagen, die Umweltkatastrophe und so weiter. Also das ist schon eine existenzielle Frage für den Planeten. Ich glaube nur, dass die Methoden, die wir sehr, also über die vielen, vielen Jahrtausende gelernt haben, bis hin zu den 68ern. Also dieses Gegeneinander, auch gegen das Finanzkapital, gegen die Umweltsauerei und so weiter, gegen die soziale Ungerechtigkeit, dass das ein sehr problematisches Konzept ist, dass wir lernen müssen, unsere Feinde zu lieben. Also wir müssen diese energetische, feinstoffliche Möglichkeit, die wir einfach haben, methodisch mit einbeziehen. Also unsere gesamte Haltung muss sich verändern, in dem Sinne, dass wir den Menschen sehen, auch in dem skrupellosen, gierigen, auch in den Menschen, die unseren Planeten kaputt machen, aus Ignoranz und Habgier. Also wenn es nicht möglich ist, diese Herzensebene mit reinzunehmen und zu entwickeln und zu entfalten, dann glaube ich, gibt es keine Lösung. Und da gibt es ja so eine Art, viele reden davon, einem Evolutionssprung, der sich andeutet, dadurch, dass so ein paar Leute mehr aufwachen. Das kann auch sein. Und ich vermute, wenn das so ist, dann wird es genau diesen Aspekt der Herzensöffnung haben. Quasi auch diese Menschen zu sehen und auch als Herzenswesen zu sehen, die so destruktiv wirken in dieser Welt.
Okay. Noch eine letzte Frage. Wie siehst du den Non-Dualität-Austauschtagen im Juni in Brixen entgegen?
Ja, ich freue mich sehr. Also das ist wirklich ganz, ganz schön, den Menschen wieder zu begegnen, oder ein paar bin ich noch nicht begegnet, die kenne ich nicht. Aber bisher sind das immer tiefe Herzensbegegnungen gewesen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und der inhaltliche Austausch ist auch spannend, aber scheint mir eher ein Vehikel zu sein. Also am schönsten ist einfach das Beisammensein. Und auch gerade unter diesem Aspekt des Feldes, das wird immer stabiler so. Also wir sind ja jetzt im dritten Jahr mit der Kongressorganisation. Deiner Plattform Jetzt TV gibt es ja ein paar Jahre länger. Die hat ja eine wertvolle Vorarbeit so für unsere Geschichte geleistet. Und jetzt haben wir gesehen, dass in den letzten Monaten sehr viele Lehrer aus diesem Feld nochmal aktiv geworden sind und eigene Aktionen entwickeln, also wie der Aktu jetzt das internationale Satsang-Festival entwickelt hat, was jetzt schon zum zweiten Mal in Wien stattfindet und dann in Karlsruhe und dann in Stuttgart. Ja, da machen dann Uwe Lilienthal und Nabala die Organisation, also da wird auch Eigeninitiative entwickelt und Verantwortung übernommen. Und das ist so wichtig, dass da so ein stabileres Feld entsteht. Und das ist die Voraussetzung auch dafür, dass wir auch als Feld diese Herzensöffnung gegenüber den sogenannten Tätern, die ich jetzt ja schon angesprochen habe, ein paar Mal, die Welt sozusagen so gefährden. Also die ja auch ein Feld bilden, nicht? Dass man da quasi auch eine energetische Präsenz entwickelt dadurch, ne? Dass da auch Heilung stattfindet. Naja, nicht Gegengewicht, sondern das ist so ein bisschen wie so ein Stöpsel in der Badewanne. Ja, wenn Liebe Herzensöffnung stattfindet, dann kann vieles ins Licht fließen. Ja, dann fließt angestaute Negativität ab. Also das ist eben kein Gegeneinander kämpfen, die Guten gegen die Bösen, wie bei Star Wars oder so. Das, glaube ich, ist ein falsches Bild.
dieses in die Herzöffnung kommen, auch den Menschen gegenüber, durch die die Menschheit leidet, wie du es jetzt mal ganz pauschal ausgedrückt. Ja, wie sieht das konkret aus? Also ich meine, darauf hinweisen und die Zusammenhänge aufzeigen, das ist doch auch ein wichtiger Schritt, ne?
Ja, na klar. Also das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ja, aber es ist sehr wichtig auch zu sehen, dass es Menschen sind, die auch also, wie soll man sagen, auch eine Art Seelenplan verfolgen. Man weiß nicht genau, warum die jetzt so sind, warum die das machen. Also vielleicht gibt es auch eine übergeordnete Strategie. Ich will es jetzt nicht zu pathetisch machen, aber entscheidend ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die viele, viele, also eigentlich ihr ganzes Leben lang dieses System mitgetragen haben. Und plötzlich anfangen, Einsichten zu gewinnen, sich dagegen zu wenden oder einfach Dinge ins Licht tragen, also wo so eine Art Läuterung passiert. Also nehmen wir den Christoph Förstel zum Beispiel, das ist einer der ARD-Korrespondenten, der Auslandskorrespondenten, der viele Jahre für die ARD gearbeitet hat und beispielsweise die Bundeswehr mit ausgebildet hat und so weiter. Und der hat irgendwie nach 9/11 hat er irgendwann gesagt, nee, er kann das nicht mehr mittragen. Diese Lügenmaschinerie, wie die Menschen quasi instrumentalisiert werden über die Meinungsmache, ist auf Hartz IV gegangen sozusagen und obgleich er Familie hat und so, das muss man ja auch sehen. Und dann berichtet er quasi über sein internationales Netzwerk quasi so einer Gegenöffentlichkeit. Oder es gibt noch viel berühmtere Beispiele. John F. Kennedy war zum Beispiel einer, der aus dem Establishment da kam. Und der hatte den großen Mut, dann diese Federal Reserve, also das ist so die, sind diejenigen, die Geldschöpfung in Amerika kontrollieren und die aber in privater Hand ist. Das gehört nur ein paar reichen Familien. Und die hat er enteignet, also hat das quasi verstaatlicht. Und das sind so Momente, die ich unglaublich wertvoll finde. Also da gibt es viele Leute, ne? Der Herrhausen gehört dazu und so weiter, die das System mitgetragen haben und die auf einmal an so einen Punkt kommen, wo sie wenigstens was, sagen wir mal, für ihr Land machen wollen. Und dann werden die natürlich bekämpft und abgesägt, erschossen oder weiß ich was. Aber ich will nur darauf hindeuten, dass dieses Potenzial, vom Saulus zum Paulus sozusagen zu werden, in den Menschen schlummert. Und das ist die große Kraft, die die Liebe hat. Also weshalb es nach meinem Eindruck überhaupt sowas wie eine Evolution gibt. Das geschieht immer aus Liebe, obgleich scheinbar die destruktiven Elemente viel, viel übermächtiger sind. Also genau kennt man die Zusammenhänge wahrscheinlich nicht, aber die Entstehung der Menschenrechte ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, das hat was damit zu tun. Und so scheint es mit etwas Abstand betrachtet schon eine Art Entwicklung zu geben, der Menschen raus, also immer mehr weg von dieser egozentrischen Struktur. Und tja, wir stecken halt mittendrin. Also ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir quasi da als Speerspitze der Evolution irgendwie kurz vor dem totalen Durchbruch stehen. Aber wir stecken sozusagen, Ken Wilber hat, glaube ich, mal ein Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Das beschreibt das so ganz gut, finde ich.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Vielleicht können wir da nochmal ein gesondertes Interview drüber machen. Hätte ich nichts dagegen, was mich auch selber sehr interessiert.
Ja, gerne.
Ich würde sagen, für jetzt danke ich dir und freue mich drauf, dich im Juni in Brixen dir zu begegnen.
Debasito, toll, ich danke dir. Sehr schön. War eine schöne Unterhaltung. Ja, bis Brixen, ja? Okay.
Okay, ciao. Tschüss.